Ja, ja, klar.
Wir fangen an.
Alright, ja, also insgesamt ja, die Idee mal ganz nett, dass wir mal einen Entwurf entwickeln. Laurin, du bist Politiker, du musst entscheiden, wie sieht's aus?
Trägt mich nicht von der
Wie
Seite
sieht's
an, Mann.
aus? Was wirst du deinen Bürgern zumuten? Nein, andersrum, also wie wirst du sicherstellen, dass alle Bürger,
BürgerInnen, mein
dass
Lieber.
alle Bürger und Bürger, Bürger und Bürger, ja,
Die
und Bürger
ganzen
und
ihre
Bürger,
Burger kriegen. Entschuldigung, ich bleib
dass
sachlich. Ich bleib sachlich.
lebenslange ihre lebenslangen Ausgaben durch lebenslange Einnahmen auch decken können. Wie wirst du das gewährleisten? Hast du dir mal die Frage gestellt? Ja.
Nee, habe ich tatsächlich nicht.
Ja,
Interessant.
okay. Ja. Diese Aufgabe hat aber eigentlich ja auch der Staat. Ja, letztlich übernimmt er die zwar nur noch, wenn überhaupt, zur Hälfte oder zu einem Bruchteil von dem, was er übernehmen könnte. Man hat selber mehr die Verantwortung dafür zu tragen inzwischen. Wie man jetzt dafür die Schuld gibt, ist die andere Frage, aber es ist nun mal aktuell so. Ja. Vielleicht hat nicht ein Einzelner Schuld, vielleicht ist es auch mehr einfach das eine Systemfrage, das werden wir noch klären. Aber
Ja, die
was ist die
Systemfrage
Lösung?
klären wir
Was
heute.
ist die Lösung?
Also was ist das
Was hast du für
Problem?
eine Lösung, dass jemand, der jetzt erstmal 20 Jahre nicht arbeitet, dann wahrscheinlich 40 Jahre arbeitet und dann aufhört zu arbeiten in dieser Zeit, wenn er aufhört zu arbeiten, also die berufsfreie Zeit, dann so gewährleisten kann, dass er trotzdem seine Rechnung bezahlen kann, eventuell noch ein bisschen mehr seine Rechnung bezahlen, sein Leben genießen kann und im Wirtschaftskreislauf trotzdem noch vollwertig teilnehmen kann. Ohne
Also,
auf.
du spielst darauf an, dass das jetzige System, wie es gehandhabt wird, nicht ausreicht,
Richtig.
um eben in Zukunft meine Pension oder mein Lebensabend irgendwie ausreichend materiell zu gestalten.
Richtig.
Materiell, ne? Weil ich tatsächlich, wenn du mich fragen würdest, als Politiker, der eine Entscheidung treffen kann, würde ich fast sagen, wir haben gar nicht mal so sehr ein materielles Problem. In der Rente, sondern tatsächlich für mich sehe ich ein soziales Problem. Weil wenn ich jetzt mit Leuten gesprochen habe, das stimmt tatsächlich, so habe ich mich vorbereitet,
Hast mit Leuten gesprochen?
ich habe mit Menschen gesprochen,
Ja.
die ein gewisses Alter erreicht haben, da kann
Ah
man
ja.
dann von Rente sprechen, ein
Du hast mal
Rentenalter.
wieder deine Eltern besucht.
Ich habe meine Eltern. Ich darf hier keinen Namen nennen. Also ich bin alle pseudonymisiert. Nein, aber das im Grunde im Alter, die soziale Sicherheit eigentlich interessant ist. Also oder die soziale Wärme. Also keine soziale Kälte, sondern der soziale Faktor
Aber
eigentlich
wie
noch
würdest du
mehr
soziale
reinspielt.
Sicherheit von finanzieller
Na,
Sicherheit
ich meine,
abgrenzen? Das weißt schon wieder ab, ne? Wahnsinn.
ich,
Stell ich mir
ich,
Frage.
begründe, ich begründe mich nur darauf, dass das aktuell irgendwie nur 4% der Rentnerinnen und Rentnerinnen tatsächlich in der Grundsicherung sind. Und die meisten eben darüber, also doppelt so viel, wir wissen es ja im Beitrag gesehen, doppelt so viel sind eigentlich, also doppelt so viel wie diese 4% der Kinder sind in Grundsicherung oder in Armutsverhältnissen. Das heißt, ja, es
Ja,
ist,
8%?
ja?
8% also.
Nein,
Oder
also
was?
doppelt so viel wie
8% der
das.
Kinder oder doppelt so
Ich
viel
habe
von der Anzahl
das
her?
falsch ausgedrückt, um
Alles
Gottes
gut,
Willen.
alles gut.
Nein, dazu. Also 4% ist ungefähr der Rentnerinnen und Rentner, das sind, ich weiß nicht, ob es irgendwie 29 Millionen sind oder 25 Millionen, auf jeden Fall sind in der Grundsicherung. Ja? Und wenn man das jetzt überträgt, zum Beispiel auf wie viele Kinder leben in Armut in Deutschland, dann sind es doppelt so viele. Ja? Also es ist ein wesentlicher höherer Anteil an Kindern, die in Armut leben, als jetzt Rentnerinnen und Rentner in Grundsicherung.
Stand jetzt aktueller
Genau,
Stand bei Ihnen.
aktueller Stand. Also das ist der aktuelle Stand.
Ja.
Und du beziehst dich natürlich auf was jetzt in 20 Jahren passiert, 30 Jahren, weil es dann immer mehr alte Leute gibt und immer weniger junge Leute,
Richtig.
weil keine jungen Leute nach Deutschland kommen wollen. Und naja, es ist jetzt einfach ein Beispiel, aber du möchtest mich jetzt überzeugen.
Ich habe dich was
Nein,
gefragt.
nein,
Habt ihr mir was
nein.
gefragt?
Aktuell will ich
Ich
noch
überhaupt nichts
niemanden
über. Ich
überzeugen. Ich wollte von dir
Ja, du
nur
willst
hören.
wissen, warum ich, wie ich
Ja,
das materiell lösen
ja
würde.
genau. Also
Also
materiell, finanziell.
ich würde mich an, also nicht auf persönlicher Ebene, sondern auf staatlicher Ebene, würde ich auf Konzepte zurückgreifen, die es international gibt. Also zum
Schwedischen
Beispiel
Beispiel
Österreich.
oder Österreich.
Ja, Österreich, Schweden, Niederlande, das war, wurde ja genannt als in den Beiträgen. Es gibt auch andere Länder, die ähnliche Konzepte mitfahren, aber dass einfach alle einzahlen, dass das Renteneintrittsalter wahrscheinlich auch angehoben werden sollte, leicht angehoben werden sollte, im Zuge des Alters. Also ich meine, das kann man machen. Natürlich kann man auch argumentieren, ja, ich will mehr von meinem Leben haben. Aber letztendlich kann man auch sagen, ich möchte mehr von meinem Leben haben, wenn ich die Energie habe und wenn ich jung bin. Vielleicht sollte man das dann anders mal umdrehen. Also da wäre ich dann wieder bei einem
so
anderen
Rente
Thema.
Rente mit 18 quasi.
Nein, ich wäre, ja, das wäre das
wie
Thema
Japan.
Sabbatical. Da gibt es diese Idee, dass man irgendwie alle 5 Jahre macht man Sabbatical und holt sich halt da die Zeit, die man dann später vielleicht im Alter hat, aber da hat man dann nicht mehr die Energie.
Und dafür hat ich habe nicht das Gefühl, dass das die Rentenproblematik löst, wenn du die Zeit einfach
umverteilst. Es ist jetzt nur ganz, ganz viele Themen.
Ein also kleiner Baustein wäre es vielleicht schon.
Ein kleiner Baustein. Und dieser Rentenfonds oder Aktienfonds, vielleicht funktioniert das auch. Das ist immer so eine spekulativ. Ich weiß nicht, wie da müsstest du ja mehr wissen, wie
also ich komme ja noch dazu.
Wie robust und solide das ist.
Ich werde ja auch noch dazu kommen.
Man hat es ja gesehen, jetzt, wenn die Leute sich individuell privat absichern sollen und möchten, dann kann es natürlich auch sein, dass du an dieser geopolitischen geprägten Weltlage einfach komplett untergehst, wenn jetzt irgendwelche großen Player einfach mal mit der Börse spielen.
Also ich werde auf das Thema noch zurückkommen, da will ich jetzt nicht direkt drauf antworten. Aber alles in allem wäre das also dann so eine Kombination aus später in die Rente.
Mischung aus privat und staatlich ist okay. Ja. Aber ich finde eine staatliche Sicherung nochmal wichtiger, weil du zahlst Steuern, du willst eigentlich, dass der Staatsapparat funktioniert.
Ja.
Ja? Und diese Absicherung muss eben gelingen durch gewisse Maßnahmen, die jetzt erfolgen müssen, und nicht irgendwann in 20 Jahren und irgendwelche Wahlversprechen, jetzt irgendwie Mütterrente und solche Sachen, die jetzt dann davon profitieren, dann die jetzt alt sind und natürlich auch die entsprechenden Parteien wählen.
Ja.
Und wenn 40% der Wählerinnen einfach über 60 sind, dann...
Und also ich glaube, die Mütterrente ist kein großes Problem. Da kriegen halt Frauen, die Kinder erzogen haben.
Naja, es ist nur ein Thema. Es ist ein Thema, wie man mit dem Generationswandel umgeht. Oder mit der Generationsgerechtigkeit, meiner Meinung nach.
Okay.
Aber was?
Dank.
Ja, nee, ich weiß nicht.
Also nee, ich weiß,
bin kein Politiker, deswegen habe ich jetzt einfach mal.
Nein, es soll ja auch noch unser inzwischen nicht mehr Gast, sondern unser
okay.
Du warst, glaube ich, auch einmal da, oder?
Ja. Naja, also ist ja die große Frage, was jetzt die Funktion von unserem netten jungen Mann, der letztes Mal schon dabei war, dessen Name ich nicht weiß, ob ich den nennen darf, passt, ja. Der jetzt darf auch mal sagen, wie er das Problem löst.
Du darfst ja keine Namen nennen, oder? Wir haben doch schon letztes Mal.
Ich glaube, letztes Mal habt ihr mich schon
aufgedeckt.
Namen benannt.
Ich glaube, wir hatten nur.
Mich schon enttarnt.
Wir hatten einen Kosenamen wahrscheinlich.
Also, hallo, ich bin's wieder. Marco aus der Wahlkampf mache ich inzwischen nicht mehr. Bald erst wieder, dann gehen hier die Kommunalwahlen los. Und du willst von mir wissen, wie ich das deutsche Rentensystem retten würde?
Ja, wenn du jetzt die alleinige Verantwortung hättest und du müsstest bis Montag irgendwie ein Paket zusammenschnüren und bräuchtest jetzt schon mal so die wichtigsten Ideen. Wie würdest du die jetzt zusammenfassen?
Ja, da möchte ich erstmal ein paar Grundlagen legen und sagen, wir wollen ja nicht, es ist ja nicht relevant, dass alte Menschen viel Geld haben. Es ist relevant, dass diese Menschen ein menschenwürdiges Leben haben. Wenn wir das ohne Geld organisieren, ist gut. Wenn wir das mit Geld organisieren, ist es auch gut. Hauptsache, diese Leute haben ein gutes Leben. Mhm. Dazu gehören Güter und Dienstleistungen. Güter und Dienstleistungen, die produziert werden müssen von dem arbeitenden Teil der Bevölkerung. Und ich glaube, an der Gedankenkette erkennt man schon ganz gut, dass das Umlagesystem eigentlich gar nicht so blöd ist, weil die Leute, die jetzt gerade in Rente sind, konsumieren ja auch die Güter und Dienstleistungen, die jetzt gerade erzeugt werden. Mhm. Das heißt, auf einer Ebene von, von Materie statt Geld, von materiellem Wohlstand statt Geld, wie der Laurin das so nannte, erkennt man, das ist im Grunde sowieso ein Umlagesystem. Alles, was wir den Rentnern in irgendeiner Form zugestehen, muss jetzt gerade in diesem Augenblick auch produziert werden können. Deswegen würde ich sagen, so ein Umlagesystem ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Und kommen da eigentlich dann zu ganz ähnlichen Schlüssen wie der Laurin. Es müssen alle einzahlen. Aktuell haben wir eine Beitragsbemessungsgrenze, die degressiv wirkt. Das heißt, sehr reiche, sehr, sehr große Einkommen zahlen nicht ein. Das heißt, nur bis zu einem bestimmten Grenzsatz von rund 700 Euro sind es, glaube ich. Beamte zahlen überhaupt nicht ein. Die haben ihre komplette eigene Versorgung. Viele Freiberufler, so Anwälte und Künstler und Ärzte, haben eigene Systeme, die ja auch, man merkt es schon, außer die Künstler sind das jetzt alles tendenziell Hochverdiener. Bei den Künstlern hängt es vom Künstler ab.
Ja, da kommt tendenziell noch weniger raus als in der deutschen Rentenversicherung für den Künstler. Ja, man wundert sich, warum. Und nicht ganz so stabil einkommen.
Ich glaube, die Künstler würden sich freuen, wenn sie dann in der normalen Versicherung oder in der, in der Rentenversicherung, in der gesetzlichen Rente mitmachen dürften. Mhm. Die anderen beiden eher nicht. Die würde ich aber alle zusammen in eine Versicherung stecken. Das ist in Österreich so. Das funktioniert in Österreich. In Österreich gibt es ein ordentliches Rentenniveau von rund 70%.
Das ist doppelt so hoch wie hier übrigens.
Ja. Nicht ganz. Aber und ich läuft drauf hinaus. Ja.
Ich würde, und da ist, glaube ich, mein Gastgeber jetzt nicht so erfreut, ich würde den Kapitalmarkt da ganz außen vor lassen. Mhm. Wir brauchen keinen Kapitalmarkt. Wir brauchen keine private Rentenversicherung. Das brauchen wir alles nicht. Das können wir alles auf einer anderen Ebene organisieren. Mhm. Und es gibt noch ein paar Gründe mehr, warum ich den Kapitalmarkt außen vor lassen würde. Einer davon ist nämlich, wenn wir die Leute dazu zwingen, privat vorzusorgen, dann entzieht das jetzt gerade den Märkten Kaufkraft und sorgt dafür, dass die Produktivität langsamer wächst. Und das sorgt dafür, dass wir zukünftige Rentner nicht so gut versorgen könnten, wie wenn wir die Produktivität jetzt steigern.
Warum ist die, also das allgemein, ob ich jetzt allem folgen kann, bis auf den letzten Punkt, wie kommt, also dem Kapitalmarkt, wie kommst du zu dem Schluss, dass das Produktivität,
naja, wenn ich jetzt
Produktivität sinkt.
Wenn ich jetzt mein Geld nehme und damit konsumiere. Der Maurice Höfgen hat da immer den Bäcker Lutzke, den klaue ich jetzt.
Meinst du? Ja.
Dann kauft der Bäcker Lutzke sich von dem Geld eine neue Maschine.
Das heißt, wir sparen zu viel und konsumieren zu wenig.
Genau.
Dadurch. Okay. Ja.
Und wenn ich das Geld halt jetzt mit dem Geld jetzt Aktien kaufe, dann kann sich Bäcker Lutzke halt eben keine neue Maschine, keinen neuen Backofen kaufen.
Hm. Interessanter Gedanke auch auf jeden Fall. Ja.
Genau, also meine Linse ist also eher, was können wir wirklich an Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung stellen und weniger, wie organisieren wir das finanziell.
Okay. Mhm. Ja. Also schon auch sehr interessanter Ansatz. Ich war wirklich auch sehr gespannt auf eure beiden Entwürfe. Ich glaube, es gibt nicht den Masterentwurf, wie man das jetzt löst. Allgemein wäre es schon wichtig, dass wir beleuchten, warum das jetzige System eben so für die Zukunft nicht mehr funktioniert. Das hat eine Zeit lang tatsächlich sehr gut funktioniert, weil die arbeitende Bevölkerung deutlich mehr Volumen hatte als die nicht arbeitende Teil der Bevölkerung. Das waren im Schnitt hatten wir 10-15% Rentner noch in den, sagen wir mal, von der Nachkriegszeit bis in die 80er, 90er Jahre hinein. Da gab es noch auf 6.
Ja, das ist dieser berühmte 70er. Vergleich, den der immer kommt. Mit. Es gab früher 10 Arbeitnehmer pro
Richtig,
Rentner
6,
und heute
6
sind
auf 1,
2 oder so.
Ja, genau. Ich denke mal, das ist den meisten Leuten auch bekannt. Ich wollte es trotzdem nur noch mal nennen.
6 zu 1,
und da steuern wir halt jetzt, sind wir zugesteuert erstmal in die 90er Jahre, 3 zu 1. Wir waren 2020 bei 1,8.
Ja. Also sind wir auf schon unter 2 zu 1.
Okay. Wir sind schon unter 2 jetzt und prognostiziert sind, je nach Prognose, das hängt wiederum auch von ein paar so kleineren Themen ab, wie Migration, wie stark die sein wird in den nächsten Jahren und die Geburtenraten und die Langlebigkeit. Da sind ja auch noch ein paar Zweifel. Tendenziell steigt die Langlebigkeit aber so, dass wir ungefähr sagen können, es wird 3-mal mehr 80-Jährige und 6-mal mehr 100-Jährige geben 2050.
Ja.
Und das ist eben das Riesenproblem. Diese Verlagerung der arbeitenden Bevölkerung nimmt ab, während die Menschen, die in Rente gehen und dann auch noch älter werden, immer größer wird. Ne? Das heißt, es verschiebt sich so sehr, dass dieses Umlageverfahren nur noch zur Hälfte oder zu einem Drittel so gut funktioniert und so effizient ist, wie es mal der Fall war. Ja, das nur mal, also nochmal zur Verdeutlichung.
Genau, also du hast das Problem jetzt beschrieben auf Basis von demografischer Wandel und Anzahl der Arbeiter, im Prinzip anhand der Metrik, Anzahl der ArbeiterInnen, die einen Rentner finanzieren.
Ja.
Ich würde an der Stelle gleich nochmal einhaken und die Metrik auch kritisieren wollen.
Okay, ja, können wir gerne machen. Ja, wir können alles auseinandernehmen,
das sind wir auch hier. Dann mache ich gleich weiter.
Ja.
Ja. Ich glaube nicht, dass es relevant ist, wie viele Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren, weil wenn ein Arbeitnehmer heute 6-mal so viel verdienen würde wie 1980 oder von wann auch immer diese 6 Leute kamen, dann könnte er das ja locker stemmen. Aber wir haben halt auch das Problem, dass die Löhne in Deutschland sehr schlecht gewachsen sind in der ganzen Zeit. Und das ist ein großer Teil des Problems im Rentensystem. Die Einzahlungen kommen ja aus den Löhnen. Die Auszahlungen sind an die Löhne gekoppelt. Und wenn wir die Löhne steigen lassen würden, dann hätten wir da auch geringere Probleme.
Geringer, ja.
Aber dann würden ja.
Aber es wäre immer noch nicht 100% gelöst.
Es wäre nicht auch nicht.
Die Inflation ja auch noch mit dazu kommt.
Also Migration brauchen wir wahrscheinlich dann trotzdem noch, das ist völlig richtig. Es gibt noch andere Sachen, die man dann als Nebenmaßnahmen dazu packen könnte. Aber ich finde, diese Metrik ist sehr schockierend im ersten Moment, ne? Von 6:1 auf 2:1 oder sogar unter 2:1 inzwischen, hast du ja gerade ausgeführt.
Ja.
Aber sie trifft nicht ganz des Pudels Kern, weil es kommt nicht ganz darauf an, wie viele Arbeitnehmer es sind, sondern wie viel diese Arbeitnehmer insgesamt einzahlen.
Ja, ja. Ja, gebe ich dir recht. Also ganz konkret zeigt es aber eben schon einen Hauptbereich der Problematik auf, die dazu führt, dass sich da das System auch verändern muss.
Genau,
also richtig. Und das ist ja auch, was dafür getan wurde. Laurin hat schon einen Punkt genannt, das haben ja auch schon ein paar Politiker gemacht, mit natürlich riesig lautem Aufschrei, das Renteneintrittsalter ein bisschen nach hinten verschieben. Es ist aber schon eine Weile her.
Das ist übrigens eine Lösung von
65, Laurin, die ich nicht von 65 auf 67. Nee, also man könnte ja sagen, die Langlebigkeit steigt, das heißt, die Leute sind länger fit und es wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen müssen, dass man das Renteneintrittsalter verschiebt. Ne? Es ist nur eine Frage der Zeit. Man
muss es flexibel gestalten.
Ja. Also, ist ja auch flexibel. Du darfst ja weiterarbeiten, nur ändert es eben leider nichts an deiner ausgezahlten Rente. Das ist das große Problem.
Also ich habe jetzt einen Bonus, wenn du weiterarbeitest.
Ich habe zwei Fragen. Einmal
also in der gesetzlichen Rente.
Ja. Aber man könnte diesen Bonus natürlich nochmal deutlich verstärken.
Das ist auch sehr unfair in der gesetzlichen Rente. Wenn du früher in Rente gehst, kriegst du heftige Abschläge. Und wenn du länger arbeitest, kriegst du kleinen Bonus.
Ja, richtig. Also es steht nicht im selben Verhältnis, sodass wirklich auch möglichst alle Leute möglichst lange dort einzahlen, was ja wiederum auch ein Beschaffungsweg von der Regierung ist, dass da auch genug Geld in den Topf landet. Fakt ist, in Zahlen, wir reden ja so ein bisschen Finanzen. Ich weiß, ihr redet mehr über Güter und Soziales und wollt da ein bisschen mehr.
Wir können auch über Aber Finanzen reden.
Was schätzt ihr denn, wie viel Defizit durch dieses Umlageverfahren Jahr für Jahr im Schnitt entstehen? Was dann wiederum
im
Haushalt. Im
Haushalts rund 100 Milliarden.
Richtig, ja, dann hast du dich gut eingelesen. Also, das muss man sich hier vorstellen, die Zahl. 100 Milliarden Euro
pro Jahr.
Pro Jahr.
Na, das ist ja hier fehlen. eine Bundeswehraufrüstung, habe ich gehört.
Also, ein Sondervermögen.
Die ist ja inzwischen fünfmal so
richtig.
Hoch.
Richtig, ja, klar. Also, natürlich, die Zahlen, die werden immer extremer, vor allem durch die Inflation und durch das Aufpumpen der Märkte.
Genau, an der Stelle gilt halt auch, 100 Milliarden klingt erstmal viel. Ja. Es ist auch eine Zahl, die ist in den letzten Jahren immer, die ist im Prinzip jedes Jahr gewachsen, die wächst immer. Aber das liegt daran, dass nominale Aussagen immer wachsen.
Abgesehen davon eben aber auch immer mehr dieses Gefälle. Ne? Auch das Rentenniveau sinkt. Das Ziel ist ja eigentlich schon, dass das Rentenniveau auf einem stabilen Stand von über 50% ist. Unsere Generation kann hier halt eher mit 35% rechnen. Ne? Wie viele Rentner gab es, die mehr als 3.000 Euro Bruttorente ausgezahlt haben im Jahr 2022? Da gibt es einen Bericht. Was schätzt ihr?
Also hier steht 3.760 Euro netto Durchschnittseinkommen pro Paar.
Nee,
das ist, war ja nicht...
Bruttorente, was maximal über 3.000 Euro, wie viele Rentner haben über 3.000 Euro im Jahr 2022 erhalten? Jetzt nicht prozentual, sondern
Brutto, hast absolut. Ja gesagt.
Magst du mal eine Größenordnung geben, wie viele Rentner haben wir denn in Deutschland?
Es sind 21 Millionen, ich habe falsch gesagt.
Aktuell haben wir, es ist eine Zahl zwischen 10 und 15 Millionen.
Mhm. Also hier steht 21 Millionen Rentner
mit Bezügen. Dann sogar mehr. Ja, das ist jetzt eine Zahl, da bin ich auf den falschen
Fuß. Wie gesagt, ich habe ja die Zahlen hier, aber...
Gut.
Aber nominell, wie viele haben mehr als 3.000 Euro Bruttorente bekommen?
Also von diesen 21 Millionen, ja. Wie viele?
Nee, die letztes Jahr, 2022, in Rente gegangen sind.
Ach so.
Ach so, wie viele Leute in Rente gegangen sind?
Ja, genau, in einem Jahr.
Wie viele die Babyboomer sind da.
Ich will eine Zahl hören,
deswegen jetzt nicht rumgelabern. Ja, wenn ich nicht weiß, muss ich es herleiten.
Okay,
wenn ich ein Babyboomer, wenn ich weiß, dass da 14 Millionen da jetzt in Rente gehen, und zwar sehr bald, dann kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich letztes Jahr auch schon wieder 3-4 Millionen waren oder so.
50 Menschen haben mehr als 3.000 Euro Bruttorente erhalten.
Ja? Ich dachte, wie viele Leute...
Auf dem Stand sind wir schon.
Nein, du musst dir überlegen. Wie viele Leute gehen pro Jahr in Rente? Ja. Sind so,
das wollte ich nämlich wissen.
Höchstens eine Million oder so.
Ja, ja. Das sagst du jetzt einfach so. Weißt
du es? Das ist der Höchstsatz, der ist halt ein bisschen angestiegen, aber so in dem Bereich sind wir bei 3.000 Euro. Da muss man jemand sein, der schon ab 22 über der Beitragsbemessungsgrenze verdient hat und quasi kein Jahr weniger als das verdient hat und durchgearbeitet hat.
Also 45 Jahre hasseln und mit einem Einkommen von mehr als 7.000 Euro oder so.
Ja, aber es ist doch eines der Probleme, dass die Rente irgendwie auch ans Einkommen gekoppelt ist. Wenn du wenig verdient hast, kriegst du wenig Rente.
Also 3.000 Euro brutto, das reicht dir auch selber. Also heute ist es keine Luxusrente. Na, da kannst du... Also ich glaube, du, Laurin, wirst bald mehr verdienen. Du verdienst, glaube ich, mehr.
Verstehe ich schon.
3.000 Euro brutto, gut, du hast ein bisschen weniger Steuersatz, aber da kriegst du halt 2.300 Euro netto.
Genau.
Sind das dann ungefähr eine Rente?
2.300
netto. 2.300 netto. Ja? Also weniger als 2.500 Euro netto erhältst du vom deutschen Staat, wenn du voll gebuckelt hast, in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt hast. Warum sind es nur 50? Weil die meisten, die ja viel... Also die schon High-Performer von Anfang an sind und viel arbeiten und viel Geld machen, irgendwann vielleicht gar nicht mehr in die deutsche Rentenversicherung auch überhaupt einzahlen. Ja,
Selbstständige
zum Beispiel. Selbstständig machen oder Unternehmer sind.
Selbstständige Unternehmer.
Ja, zum Beispiel. Ja, die zahlen da. Und das sind wirklich nur die ganz krassen, braven, direkt von jung auf startenden Angestellten gewesen, die es komplett, ihre Angestellten-Dasein komplett durchgezogen haben. Das sind halt ganz wenige Menschen.
Das ist ein strukturelles Problem.
Wir sind halt wirklich ArbeiterInnen, die wirklich viel geleistet haben in ihrem Leben und aber nie auf der Kapitalistenseite standen.
Ja.
Und du hattest vorher gesagt,
man müsste die mal befragen, ne? Was das für Leute sind. Vielleicht haben sie es ja auch nicht nur zum Selbstzweck immer durchgezogen, ja, mit der deutschen Rentenversicherung. Aber vielleicht waren sie auch einfach, war es ihnen egal oder sie haben es ganz bewusst einfach so.
Also wir reden jetzt von...
Wir sind jetzt schon ganz tief im Thema drin eigentlich.
Aber genau, ich wollte
du
ja...
Du schuldest uns eigentlich
richtig,
auch noch eine Antwort
richtig.
Auf deine eigene Frage.
Der Entwurf, ja, richtig. Also mein Entwurf ist folgender. Da wir jetzt gerade festgestellt haben, das Umlageverfahren funktioniert zumindest mathematisch nicht mehr so wahnsinnig gut und wird noch viel schlechter funktionieren in 10 Jahren, in 20, in 30 Jahren, brauchen wir eine Alternative zum Umlageverfahren. Und dadurch, dass die Inflation, wir müssen ja die Inflation in Kauf nehmen. Die Inflation bedeutet, wir haben eine Preissteigerung von im Schnitt, was zumindest die Zentralbanken so wollen, von 2%. Ja, Grund dafür ist einerseits Preisstabilität, damit diejenigen nicht zu sehr drunter leiden, die gerade an der Grenze leben und sich ihre Güter und Waren dann sonst nicht mehr auf dieselbe Art und Weise leisten können, dann ins Minus rutschen. Und auf der anderen, also das schadet ja auch den Volkswirtschaften. Andererseits ist 2% auch insgesamt wichtig, um weiterhin die Nachfrage anzukurbeln, weil sonst kaufe ich mir Güter erst in 5 Jahren, wenn ich es mir dieses Jahr also zum selben Preis kaufen kann.
Die Inflation,
das ist ja die Idee von der
Inflation. Die 2% sind im Grunde ein kleiner Schutz davor, dass man in die Deflation rutscht, weil eine Deflation ist viel schneller, sehr viel zerstörerischer als eine kleine Inflation.
Das auch. Ne? Deswegen ist das Ziel von Zentralbanken, die Preisstabilität ist Nummer 1 und eben gleichzeitig auch Anreize zu Angebot und Nachfrage zu schaffen, Marktwirtschaft auf einem stabilen Niveau anzukurbeln. Und die Inflation bezweckt aber leider eben auch, dass unsere Kaufkraft sinkt. Und über mehrere Jahrzehnte bedeutet das, dass wir uns jetzt zum Beispiel unsere Generation, das, was heute 2.000 Euro kostet, schon 4.000 Euro kosten wird, zum Beispiel. Ja, also jetzt Miete, ich denke, jemand, der Akademiker war, so wie wir oder ist und in den Job einsteigt, selbst wenn er mehr verdient, ich denke mal, wenn er jetzt Abschläge machen müsste, er wäre schon sehr unzufrieden, wenn er weniger als 2.000 Euro im Monat zur Verfügung hätte. Es gibt vielleicht welche, die das können, und die das auch zu dulden, aber denke mal, also wenn ich jetzt mal mich umschaue, mal Leute, Freunde in meinem Umfeld, 2000 Euro wäre, glaube ich, wirklich so das Minimum, wo man sagt, man kann halbwegs zufrieden damit leben, seine Miete zahlen etc. Und das sind halt in 30, 40 Jahren, sind das schon 4000 Euro, wenn wir die Inflation mit einkalkulieren. Und das kann die Bundesregierung alleine halt nicht lösen, nur durch das Umlageverfahren. Deswegen, da wir ja auch in dieser Marktwirtschaft und im Geldmarkt der und Inflation unterlegen sind, das ist eine Kraft, die erstmal, also quasi wie eine Naturkraft der Ökonomie.
Das ist keine Naturkraft. Das Wirtschaftssystem ist nicht naturgegeben.
Ja, aber
im Feudalismus
ist es keine Metapher. Es soll jetzt erstmal eine Metapher sein. Also diese 2%, mit denen müssen wir halt leben. Und die sind notwendig, aber die sind schlecht langfristig für unsere Kaufkraft, für unser Geld, was wir uns dann sparen, auch für das Geld, was die Regierung für uns spart.
Genau, also Inflation ist immer schlecht für
Sparer, genau.
Soweit
und deswegen ist ja entstanden im Laufe der Zeit, müssen wir vom Geldmarkt raus in den Kapitalmarkt. Das machen ja Anleger, Unternehmer auch nicht anders.
Was meinst du denn mit Geldmarkt?
Der Geldmarkt ist das, da, wo du ein Tauschgeschäft machst, dort, wo du, wenn du dir Geld leihst, einen Zins zahlen musst und wenn du jemandem anderen das Geld leihst, dir einen
Zins zurück. Mit dem Umlagesystem sind wir ja nicht im Geldmarkt. Mit dem Umlagesystem.
Das ist einfach, das sind wir nur.
Nehme ich mein Geld, gebe das meinem Papa und sage, geh einkaufen.
Genau, das ist tatsächlich, aber trotzdem. Also da ist ja nichts dabei, wo irgendwo eine Wertentwicklung passiert. Da ist nichts irgendwo kapitalgedeckt. Das Umlagesystem ist
eigentlich völlig unabhängig von Inflation.
Ja, aber da entstehen keine Erträge in dem Bereich. Ne? Weil du kannst es ja du kannst es nur umlegen und es fehlt,
genau,
es fehlt
also Erträge,
bei diesem Tausch.
Dividenden oder so oder irgendwas, ja. Klar, das entsteht nicht. Ja. Aber es muss ja auch nicht.
Aufgrund dieser Verschiebung der Menschen, die arbeiten und der Menschen, die immer mehr in Rente gehen, muss dort was passieren, weil die Anzahl an arbeitenden Menschen es alleine nicht schafft, die Rentner zu finanzieren. Da müsste man wirklich das komplette System sich abkoppeln, auch international, weil Inflation und Angebot, Nachfrage sind wir globalisiert.
Also, das ist ja nicht auf die Inflation zurückzuführen, ja. Dass die arbeitenden Menschen das nicht mehr finanzieren können. Also ich sehe gerade den Zusammenhang zwischen Umlagesystem und Inflation.
Du brauchst ein Kapital. Woher kommt denn das Geld, was du dann als Rentner aus der deutschen Rentenversicherung bekommst?
Genau, das kommt ja direkt, also das Geld, das meinem Vater als Rentner ausgezahlt wird, kommt ja im Grunde direkt im gleichen Monat auch von mir.
Aber du hast es dir aufgebaut über viele
Jahre. Ich habe mir ja nichts aufgebaut. Ich zahle im Umlagesystem baue ich mir
nichts auf. Aber gedanklich hast du es dir aufgebaut in dem Moment. Ne? Das heißt,
nein, im Umlagesystem ja eben nicht.
Und wenn das Umlagesystem Minus macht, 100 Milliarden, wie willst du das denn decken?
Wenn das Umlagesystem Minus macht, dann muss man was ändern. Aber grundsätzlich hat das ja erstmal nichts mit Inflation zu tun, weil das Umlagesystem Minus macht. Das Umlagesystem macht deshalb Minus, weil die Einzahlungen aus der arbeitenden Bevölkerung kleiner sind als die Auszahlungen an die verrentete Bevölkerung.
Ja.
Und das ja alles quasi immer zum gleichen Zeitpunkt passiert, gibt es da keinen Einfluss der Inflation. Worüber wir reden können, ist, welchen Anspruch habe ich an die Rente im Sinne von, ich zahle so und so viele Jahre so und so viel ein und erwarte mindestens so und so viel raus. Da kann man dann davon, das kann man dann vielleicht auf so eine, auf so eine Renditeerwartung quasi modellieren.
Ja. Weil der Betrag, der dir halt heute abgezogen wird, im Verhältnis zu dem, was du dann später rausbekommst, leider nicht inflationär angepasst ist.
Genau, okay, ja, genau, das sehe ich. Also das, was ich heute einzahle, da muss man aber dann von dem Mindset weg, dass das, was ich heute einzahle, für mich ist. Das, was ich heute einzahle, ist
dann
für meinen Vater.
Ja, richtig. So, wenn du so denkst, dann macht es Sinn. Dann sind wir wieder, es ist ja auch das Prinzip, die Basis von der deutschen Rentenversicherung, das ist ein Solidaritätsprinzip. Darauf basiert letztlich, so ähnlich
wie. Auch wenn denn die Ärzte und Anwälte alle mitmachen. Ja. Und die Beamten.
Ja.
Da traut sich keiner.
Richtig. Ran. Ja, aber ich verstehe das absolut, aber genau weil wir da eben jetzt aktuell so diese Verschiebungen haben und das Solidaritätsprinzip schwer anwendbar ist bei so vielen individuellen anderen Richtungen, durch die Marktwirtschaft
entstehen. Deswegen hat man es ja staatlich
geregelt. Ja, verstehe ich.
Weil man ja sonst nicht auf so, also aber Solidarität kannst du über so weite Distanzen, soziale Distanzen halt wirklich nur über ein staatliches System
erzielen. Ja, aber nicht, wenn extrem viel privatisiert ist auf der anderen Seite und kapitalisiert etc. Das ist schon zu weit vorangeschritten, deswegen wird es Zeit, dass es da irgendwo einen Schulterschluss gibt. Bin ich der Meinung? Und das
zwischen wem?
Ein Schulterschluss zwischen der freien Marktwirtschaft mit dem Kapitalmarkt und der, dem Staat, der sich das gleichzeitig auch so zunutze macht, um seinen Bürgern damit auch mehr Kapital bereitzustellen. Ne? Ähnlich wie...
Also so wie Lindners Aktienrente.
So muss nicht so, also es wäre aus meiner Sicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, das wäre vielleicht ein kleiner Schritt, ein Anfang gewesen. Tatsächlich ist es aber halt so, dass du halt mit Geld, was du langfristig anlegst, in 40 Jahren durch diesen Zinseszinseffekt enormen Wohlstand schaffen kann. Und wenn das eine Solidargemeinschaft da komplett dran mitmacht, so ähnlich wie die Schweden von mir aus, ja, dass man dort am Anfang was entwirft, was auch wirklich von Anfang an jeder, wo jeder mitmachen kann und möchte. Natürlich ist auch Weiterbildung wichtig, na, dass man sich dieses neue Wissen, was innerhalb der letzten ein, zwei Jahrhunderte entstanden ist.
Was du machst, ist persönlich neben dem Job und hast danach hoffentlich einen besser bezahlten Job. Oder wie meinst du?
Nee, Weiterbildung, inwiefern man selber dafür, also für sich selber auch vorsorgen kann, finanziell. Ja, dass man zum Beispiel schon startet, seinem Sohn, der frisch geboren ist, anfängt eben 50 Euro einzuzahlen. Aber halt nicht in Sparschwein, sondern etwas, was einen Zinseszinseffekt hat.
Das hat der Merz ja jetzt in den Kollektionsvertrag geschrieben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es im Koalitionsvertrag...
Ich weiß, der ist halt,
das ist... Den lächerlichen Betrag von 10 Euro pro Monat, weil er jedem Neugeborenen irgendwie auch so ein Depot einzahlen.
Naja, gut, das ist halt ein Anfang. Ja, das sind halt neue Systeme.
Genau, aber das ist halt relativ lächerlich. Du hast dann irgendwie 1.700 Euro, wenn du 18 bist. Und wenn du in einer armen Familie aufgewachsen bist, ist das Geld sofort wieder weg, weil du musst dann irgendwie einen Führerschein machen oder was auch immer. Ja. Und die reichen Familien machen so einen Kram sowieso. Es ist ein völlig lächerlicher Vorschlag aus meiner Sicht.
Was heißt, ich verstehe das, also aus Sicht einer sozialen Gerechtigkeit profitieren davon Menschen mehr, die zumindest im Bereich von Gutverdiener sind und nicht Geringverdiener. Da gebe ich dir absolut recht, dass die davon mehr profitieren können. Aber dadurch eben vielleicht auch einen Anreiz schaffen, ja, dass sich Menschen in dem Finanzbereich weiterbilden und dort auch auf der Ebene, ich meine, heutzutage hast du nicht nur den Job und musst dein Leben lang Angestellter sein, sondern kannst dich selber erfinden, kannst noch irgendwo ein Nebengewerbe aufmachen oder ähnliches. Gut,
das können wir drei jetzt, aber alle, die jetzt in der sozialen Hackordnung unter uns stehen, da sehe ich
das ist, doch das ist ein Bildungsproblem, das muss man wieder anders, finde ich schon, denke ich schon.
Du brauchst nämlich, wenn du dich selbst erfinden willst, wenn du dich selbstständig machen willst, du brauchst immer auch ein gewisses Grundkapital dafür. Ja. Und das gibt es einfach wirklich in ganz, ganz vielen Familien nicht. Ja. Und auch wenn die Leute, wenn dann die Mama irgendwie 40 Jahre lang bei Aldi an der Kasse sitzt, auch die muss irgendwie eine gute Rente haben. Ja. Eine Rente haben, von der sie menschenwürdig leben kann. Wenn jetzt ich eine Rentenlücke habe, ich kriege dann nur noch ein Rentenniveau von 35%. Ich weiß es jetzt schon, das ist überhaupt kein Problem. Ich weiß es jetzt schon, ich lege was zur Seite. Das ist ein Problem übrigens für die Volkswirtschaft, weil ich lege Geld zur Seite, mit dem ich sonst konsumieren würde. Und ich bin dann aber irgendwann alt und habe das Geld und kann darauf zugreifen. Diese Mutter an der Kasse, die kann das nicht. Und das ist sind die Leute, wo wir mit der Rente hinschauen müssen. Nicht Leute wie wir.
Finde ich gut. Also da ist natürlich,
Solidargemeinschaft.
Ich gebe dir recht, dass gerade da die Probleme halt noch verheerender sind als jetzt bei Durchschnitts- oder Gutverdienern, definitiv. Ja. Weil die haben dann noch Möglichkeiten, da bleibt halt, wenn man jetzt nicht zu viel konsumiert, noch die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen, bei einer anderen Personengruppe eben nicht. Da muss man dann irgendwie wieder Anreize schaffen. Oder das eben auch staatlich wiederum fördern. Also da könnte man Systeme entwerfen, dass der Staat eben sagt, der finanziert da einen Teil für diese Menschen dann einfach umso mehr mit. Je weniger diese Menschen verdienen, desto mehr muss der Staat dann eben eingreifen, um da diese Rentenlücke auch zu schließen. Dann könnte man was
entwerfen. Also bis zu einem gewissen Jahreseinkommen finanziert der Staat dein Riester.
Zum Beispiel.
Okay, und, so was und in der Form. Das heißt, wir nehmen Steuergelder und stecken die in eine private Rentenversicherung. Und warum nehmen wir die Steuergelder nicht direkt und tun sie in die gesetzliche Rente rein? Wir es ja mit dem Rentenzuschuss jetzt eh schon tun. Warum möchtest du das ändern?
Weil diese Systeme schon seit 2005 bestehen, weil es damals entworfen wurde, im Jahr 2005, dass es da einfach noch zusätzliche Schichten gibt. Man kann jetzt da einfach nicht mehr zurückrudern. Ne? Das ist ja die ganze Maschine, also ist schon angeschmissen. Und,
theoretisch kann man. Man kann
könnte,
sagen,
ja.
Halt, also dann lassen deine, Riester auslaufen, deine, lassen Hürup auslaufen,
deine
betriebliche Altersvorsorge, ja. Kommt jetzt alles in einen Topf.
Deine Grundgedanken sind da, ich kann die nachvollziehen, aber es wäre halt ultra aufwendig.
Wird sich alles entbürokratisieren?
Also ich bin Sozialist, Aufwand.
Bürokratisieren, ja, man kann es entschlacken. Aber letztlich sind es ja, müsst es so vorstellen, wie bei, du bist doch IT, kennst dich im IT-Bereich gut aus, oder?
Ich bin IT.
Du bist ITler.
Ich bin IT.
Da hast du doch auch so, du hast auch so Legacy, ne?
Das ist mal
bei SAP, dann wird das aufgebaut. Du hast nicht ein System, was heute entworfen wurde und dann macht man mal schnell kurz ein Update und dann passt das alles, ne? Du hast ja so Legacy-Probleme. So ähnlich ist es ja auch in der Politik mit den ganzen Systemen, die es da finanzwirtschaftlich, sozialwirtschaftlich, insgesamt systemisch, steuerlich, steuerrechtlich. Man kann da nicht einfach nur mal schnell so einen Baukasten mal schnell austauschen, sondern man muss darauf aufbauen.
Ein System, das ein Problem hat, die gesetzliche Rente. Hm? Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Flicken drumherum, wie Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge nehme ich jetzt mal raus. Das ist eigentlich ein ganz gutes System.
Hm? Wollte ich eigentlich noch bringen, das Thema, ja.
Wir haben dann
welches
noch
ist Riester?
BAV,
ja.
BAV ist eigentlich okay.
Das ist ein sehr spannendes Thema.
Da habe ich jetzt nicht so den Riesenstress mit.
Weil der Arbeitgeber beteiligt ist und
Weil es steuerlich gefördert ist. Also was mich da ein bisschen stört, ist, dass das häufig auch über den Kapitalmarkt irgendwie geht, statt ein großer Topf. Aber mein Gott, das ist nicht mein Hauptproblem mit Rente insgesamt. So. Von mir aus machen wir auch eine kapitalgedeckte Rente. Es ist halt nicht den materiellen Realitäten angemessen, wo wir produzieren müssen, was verbraucht wird. Ja. So. Es bildet diese Realitäten halt nicht so nah ab.
Ja. Durch das Problem ist, also ähnlich wie bei zum Beispiel der gesetzlichen Krankenversicherung, durch diese Defizite haben wir einen enormen Wohlfahrtsverlust, um diese Infrastruktur halt auch wirklich zukunftsgerecht aufrechtzuerhalten, nachhaltig so zu gestalten, dass sie einfach auch deutlich größeren Personengruppen mit noch mehr Rentenlücke auch das alles gewährleisten können. Und mit der Hilfe des Kapitalmarkts könnten wir eben dieses Vermögen deutlich schneller ankurbeln innerhalb von 2-3 Jahrzehnten und somit insgesamt eine Quelle schaffen, die nicht so schnell versiegt und die auch immer...
Im Grunde kann man sich auch ein Mischsystem vorstellen. Ja. Wenn die Einnahmen in die Rentenkasse die Ausgaben übersteigen, wird der Überschuss am Kapitalmarkt angelegt.
Mhm. Ja.
Das kann man sich ja vorstellen.
Klar. Da gibt es viel, also man kann da ein paar Systeme ausklügeln, die eben auf den bestehenden Systemen auch aufbauen, ohne dass man die abreißen muss. Ja, also nicht diese Vorschlaghammer-Methode, sondern halt eher darauf aufzubauen.
Kennst du den Begriff Greenfield-Ansatz?
Ja, sag mir was.
Das ist, wenn man in der Softwareentwicklung erstmal alles niederreißt, nichts, kein Stein auf demselben lässt, dann auf einem grünen Feld neu anfängt, seine IT-Systeme aufzubauen.
Aha. So was Ähnliches stellst du dir vor bei der...
Ich als revolutionärer Sozialist verfolge eigentlich immer den Greenfield-Ansatz.
Das wundert mich gar nicht. Alles gut. Nee, aber das finde ich ja gut, diesen Kontrast, dass wir darüber reden, dass es da ja durchaus schwer ist, jetzt da das Perfekte zu finden. Aber
ich muss mich auch kurz verteidigen. Deine Frage hat es halt auch hergegeben.
Ja. Mhm. Sind wir an einer Stelle, wo wir sagen können, wir haben alle drei ganz unterschiedliche oder nicht komplett unterschiedliche Ideen, aber durchaus unterschiedliche Ansätze.
Ja, ich
überall ein bisschen was dabei ist, was interessant sein könnte. Oder du wirkst noch ein bisschen verwirrt.
Ja, die Sache, für mich ist natürlich...
Laurin braucht noch mehr Input.
Wir reden ja immer über ein Thema, das uns ja, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht,
wie alle
in 30 Jahren oder 35 Jahren oder so betrifft.
Absolut.
Die Frage ist immer genau, reden wir über aktuelle Fälle oder reden wir nur über das, was jetzt für uns, aus unserer Sicht, in unserer jugendlichen Frische, in 30 Jahren trifft. Und dann frage ich mich immer, weil ich das tatsächlich auch in jüngster Zeit öfters erlebt habe, dass Leute in Rente gegangen sind, sei es Frührente mit 65 oder sei es mit 67, und die sind einfach kurz danach einfach gestorben.
Mhm. Ja, das ist schon ziemlich scheiße.
Ja, genau, und das ist für mich auch so ein Thema mit Rente und menschenwürdiges Leben im Alter. Was ist menschenwürdiges Leben im Alter? Wenn du dann krank bist, dann hast du auch nichts mehr davon. Dann, oder du bist irgendwie verlassen, dann hast du das ist eben das Soziale.
Gut, also zum menschenwürdigen Altern gehört natürlich eine gescheite Gesundheitsvorsorge, aber hier geht es jetzt erstmal um Rente, oder?
Wir haben jetzt erstmal nur über Finanzen gesprochen.
Ich weiß. Ja. Für mich ist immer noch das Thema, wir reden immer nur so in der Zukunft, aber was dazwischen ist, wie kann man quasi diesen Teil, den man den man richtig schön leben können sollte.
Also du willst nochmal über deine Zeitumverteilung willst du reden?
Das wäre ein so ein, also das ist mit dem Sabbatical hatte ich nur gebracht, das kann ich, habe ich von einem
Aktionskünstler. Ich kann mir Laurin gar nicht als Rentner vorstellen, der arbeitet bis zum letzten Tag seines Lebens.
Naja, also wenn du was arbeitest, was du länger arbeiten kannst, also naja. Künstler machen das ja frei ist raus, ja auch, weil sie es einfach möchten, dann kommen, weißt du, die Politiker, die kommen dann mit irgendwelchen Sachen wie der Dachdecker, der kann da nicht arbeiten bis 60 oder so und so weiter.
Dachdecker ist immer das
ist klassische
Beispiel. Genau, es ist genau der so ein Buzzword wie irgendwie Blockchain in der IT.
Fürchterlich, ja genau. Und ja, von mir aus natürlich, du kannst auch, was weiß ich, wenn du in einem Tagebau oder was, irgendwie buckelst.
Da ist tatsächlich auch eine gewisse Ungerechtigkeit.
Da ist
weil
eine
alle,
große
die körperlich arbeiten, können nicht so lange körperlich arbeiten, haben im Zweifel noch niedrigere Löhne als so Sesselfurzer wie wir drei.
Ja. Das ist eine krasse Verschiebung. Was damit zusammenhängt, dass natürlich gerade im letzten Jahrhundert fast alle in die also von Landwirtschaft, Handwerk, fast alle in die Dienstleistung.
Also allein 1932 oder so haben irgendwie noch über einen 40% in der Landwirtschaft gearbeitet.
Weit unter 10, weit unter 5 schon.
Ist völlig irrelevant.
Ist ja auch wie
handwerklichen, körperlichen Bereich sind es vielleicht noch.
Ja, Handwerker gibt es schon noch ein paar, aber es gibt halt so auch die klassische Industrie gibt es in Deutschland noch häufiger als in anderen europäischen Staaten. Aber das ist. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft. Also die meisten machen ja irgendwelche Dienstleistungen.
Ja, absolut. Industrie 4.0. Ne?
Und auch da kann man können wir jetzt wieder ausschweifen und sagen, wie viel nimmt uns AI ab und wie viele Jobs
werden. Das ist natürlich auch die Frage, wie kann ein Controller, der irgendwie seine Excel-Tabellen hin und her schiebt, wie kann daraus aus der Arbeit entstehen, dass der Rentner morgens seine Brötchen kriegt?
Also ihr versteht, was mich umtreibt. Ne? Also natürlich möchte ich daran denken, dass ich in 30 Jahren oder in 40 Jahren auf jeden Fall abgesichert bin. Ja? Das ist ja so dieses Denken, das machst du ja auch nicht nur für Rente, sondern machst du auch für irgendwelche komischen Versicherungen, Berufsunfähigkeit und so weiter und so fort. Und es ist bestimmten Berufen sicher auch empfehlenswert. Aber immer dieses, es ist ja auch eine gewisse deutsche Mentalität, so dieses Sicherheitsdenken und wenig Risiko eingehen. Ja, da sind ja die Amis ganz anders und die Amis haben auch eine ganz andere Work-Life-Balance-Mentalität. Die wollen viel mehr arbeiten. Natürlich kriegen sie auch höhere Löhne, aber
ich glaube, die Amis wollen gar nicht so viel arbeiten. Die müssen, weil
die haben diese Mentalität wahrscheinlich. Sagst du es richtig? Ich möchte es auch nicht, ich möchte auch nicht falsch verstanden werden, aber die werden halt so bestimmt reingezwungen. Und es gibt auch welche, die sind dann Overperformer und so weiter, die vielleicht das auch cool finden und andere aber einfach nur damit reingezogen werden in dieses Systemische. Mhm. Und da denke ich mir, also wir sind vielleicht auch gar nicht so dieser G.I. Joe oder Otto Normalverbraucher.
G.I. Joe bin ich mit Sicherheit nicht.
Nein, wie heißt denn Otto Normalverbraucher oder Max Muster oder was weiß ich.
Ja.
Der natürlich einfach genau so im Durchschnitt, wie der Deutsche eben so ist, jetzt entscheidet oder denkt so, also, ich möchte eigentlich genau kapitalgedeckte Altersvorsorge, dann möchte ich mal eine Riester-Rente und dann möchte ich mit 67 in Rente oder ich möchte mit 65 in Rente und dann möchte ich 20 Jahre Kreuzfahrten machen und dann bin ich zufrieden und kann sterben. Hm. Übrigens, 20 Jahre ist so das jetzt mittlerweile das Durchschnittsalter.
Die Durchschnittsrentenzeit.
Rentenzeit, genau.
Ja.
Aber
bei uns wird es eher Richtung 25 gehen, so im Schnitt.
Wenn
sich das Renteneintrittsalter nicht verschiebt,
glaube ich. Dann.
Ja, du wirst dann halt bis 72 arbeiten, mindestens.
Ich werde mit Sicherheit nicht bis 72 arbeiten.
Ja, schau, es gibt unterschiedliche Einstellungen.
Sabbatical, wie gesagt, also ich...
Das ist das Problem, der Staat soll für alle sorgen, aber jeder ist ja anders und jeder braucht eine andere Versorgung. Deswegen ist es eher klar, dass es sich individualisiert und privatisiert.
Ja,
auch
aber es ist ja schon... In Grabenkämpfen werden wir dieses Problem aber nicht lösen.
Ich fordere ja nicht, dass der Staat das für jeden individuell löst. Ich fordere vom Staat, dass er eine Baseline setzt, die menschenwürdig ist.
Mhm.
Und da finde ich 67 schon echt grenzwertig.
Mhm.
Ich bin mal gespannt, wie ich mich fühle mit 67.
Ja,
vielleicht
bin erfahren ich auch wir nächste Woche im Podcast.
Vielleicht bin ich richtig fertig. Frag mal meine AI.
Vitalwerte alle mal zusammen hochrechnen, skalieren, dann Kann man
es gibt ja auch ein biologisches Alter.
Nee, ne? Weil du bist alt, glaube ich. Du bist ein Alter.
Ja, wir haben, so, also die, von den Genen her, sind wir eigentlich alle so 90 Jahre.
Dann solltest auf jeden Fall du dich um die Rente kümmern.
Eben, ja.
Ja. Und ich geb dir auch recht.
Erben, Leute.
Erben ist ein guter Weg, sich drum zu kümmern.
Oder Immobilien kaufen.
Und ich sehe die notwendigen Veränderungen im Rentensystem jetzt auch nicht passieren. Deswegen, wenn ihr was Privates machen könnt, dann wird euch das niemand vorwerfen. Ja. Aber es ist eine Entsolidarisierung.
Ja. Also ich finde auch,
aber man solidarisiert sich mit dem globalen Mainstream, so könnte man sagen.
Ja, aber das ist,
es ist halt, man geht halt raus aus der eigenen Volkswirtschaft, man geht rein in die Chancen des globalisierten Marktes.
Das ist ein großer Vorteil von sowas wie kapitalgedeckter Rente. Ja. Man lässt nicht nur die eigene Bevölkerung für seine Rente arbeiten.
Richtig, sondern die gesamte Weltwirtschaft.
Man beutet die gesamte Weltwirtschaft aus für seine eigene Rente. Also Ausbeutung jetzt im marxistischen Sinne, man schöpft ja den wenn man einen Rentenfonds hat, ist er ja auch Miteigentümer, kriegt Dividende und damit einen Teil des erarbeiteten Mehrwerts. Das nennt man bei Marx die Ausbeutung ohne moralische Komponente. Mhm. Und da kann unser Rentensystem auch dran teilhaben. Ja. Zum Beispiel, das macht ja zum Beispiel der norwegische Staatsfonds genauso. Mhm. Ja. Deswegen sind die Norweger halt da sehr gut abgesichert. Ja. Die lassen den Rest der Welt für sich arbeiten.
Ja. Ja, genau. Also wenn man es auf die globale Ebene bringt, dann ist es tatsächlich auch
ist
so.
Ist übrigens Deutschland, im Moment ist es so, dass es eher umgekehrt ist, dass die Deutschen unter ihren Verhältnissen leben. Ihr habt richtig gehört, unter ihren Verhältnissen, weil wir sehr viel exportieren. Mhm. Das heißt, wir produzieren in Deutschland so viel, was wir selber nicht verbrauchen. Das könnte man auch mal drüber nachdenken. Warum produzieren wir so viel, dass wir dann wegschicken? Müssten wir nicht mehr importieren und dann selber alle besser leben? Können wir natürlich nicht, weil die Löhne nicht passen.
Ja, ja, also die Löhne ist tatsächlich ein großes Thema, wodurch man natürlich auch diese Wohlfahrt wieder stärken könnte. Aber woher kommt dann letztlich dieses Geld?
Darf ich da aber jetzt fragen?
Gibt der Staat dann Zuschüsse zum Lohn? Oder
nee, das wäre jetzt
meine Frage. Wie soll er die Löhne ankurbeln? Wie soll der Staat das lösen?
Die Rente ist an die Löhne gekoppelt. Du möchtest die Löhne steigern. Dann würde die Rente ja auch steigen und dann müsste sich die auch wieder irgendwie auch gedeckt werden.
Also die Einzahlungen sind ein bestimmter Prozentsatz der Löhne. Ich glaube 9% von beiden.
9,3, ja. Mhm. Genau. 18,6% ist der Brutto.
Genau. Und dann halt aufgeteilt auf Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und die Auszahlungen kommen ja aus diesem Topf, der von Löhnen befüllt wird. Und die Höhe ist an deine vorherigen Einkommen halt gekoppelt über diese Rentenpunkte, die man bekommt.
Ja.
Du kriegst, glaube ich, einen Rentenpunkt pro Jahr, dass du arbeitest, mit einem wo du einen Durchschnittslohn bekommst.
Ja.
Und wenn wir die Rentenanwartschaften, also wenn wir jetzt gerade hingehen und die Löhne erhöhen, dann ändert das ja an den Rentenpunkten, die Rentner bekommen, von denen die Rentner ihre Ansprüche ableiten, ändert das ja nichts. Aber die Kasse wird voller.
Die Kasse würde so auch voller werden, das stimmt ja.
Also deswegen
höhere Löhne könnte man Teile der Probleme im Umlageverfahren auf jeden Fall mitlösen. Aber
auch mehr Löhne, mehr Leute in Arbeit bringen, unfreiwillige Teilzeit abbauen, generell eine etwas sinnvollere Arbeitsmarktpolitik kann helfen.
Ja.
Migration haben wir, glaube ich, schon angesprochen gehabt. Ne? Ja. Kommen auch Leute rein und arbeiten.
Mhm. Und Bock.
Ja.
Sind wir leider zu rassistisch für? Naja, blöd gelaufen. Ja, jetzt wir drei jetzt Speziellen jetzt vielleicht nicht, aber Deutschland insgesamt.
Ja, gerade, ja. Also das ist
Migration ist halt das Problem, also wird für uns das Problem nicht mehr lösen, vielleicht für Nachfolgegenerationen, aber es wirklich flächendeckend zulassen.
Nee, für uns unsere Rente wird es retten, aber nicht unsere Renteneinzahlungen, auf die jetzt auf uns zukommen.
Ja, genau. Ja. Also alles in allem ist das leider, weil Demografie ist halt träge. Du kannst nicht einfach schnell durch Einwanderung das alles mal schnell lösen. Naja, du kannst auch nicht einfach mal schnell sagen, von
durch durchschnittlich Einwanderung kannst du es noch viel besser lösen, als wenn wir jetzt Kinder bekommen, die wir auch erst mal 18 Jahre
durchführt. Das dauert dann, bis die dann mal drin, 25 Jahre, ne? Also bis die mal richtig
sind. Ja, wenn du willst, dass die alle studieren, dann
schon
schnell 25 Jahre.
Ja. So.
Aber wenn wir die nur irgendwie schuften lassen wollen, dann reichen, glaube ich, auch 14 Jahre.
Ja, 16.
Was? Kinderarbeit? In Texas ist das wieder legal. Also Deutschland soll sich da mal nicht so haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, also man kann an vielen Ecken und Enden schrauben, alles in allem. was ist jetzt, was ist für dich letztlich die Essenz? Die Quintessenz, Lauren. Was möchtest du machen? Also, was möchtest du machen, damit du nochmal
keine Hunger hast? Wir könnten das Thema Erbe eigentlich auch nochmal bringen.
Weil
Erbe
du studierst ist nur, du hast, also bei dir kommt noch nicht viel raus jetzt. Wenn du mal deinen Rentenbescheid liest, Erbe, ne, bei dir. Was ist bei dir?
Ich mache ja Leibre.
möchtest du vielleicht noch reich heiraten?
Du solltest schnell, oder? Das ist auf jeden Fall. Ja. Denn du solltest ja wissen, dass es auch andere Prinzipien gibt. Leibrente, das hab ich ja mit meinem Vater gemacht. Und zwar Leibrente heißt, dass ich quasi, also er bezieht die Miete von der Wohnung, aber ich zahle quasi einen Kredit. Also ich zahle einen Kredit ab und bin quasi als Kind. Beteilige ich mich an seiner Rente. Das ist eine sehr personalisierte Variante. Ja. Ja. Aber so ist natürlich ein anderes Prinzip des Erbes, wenn du einfach sagst, die kriegen alle, ohne irgendwas zu leisten. Mhm. Also wie wir oft dann Unternehmenserben dann einfach alles kriegen, Millionen, Milliarden, ohne was zu zahlen dafür. Mhm. Und das ist ein Thema, das ich ganz interessant finde, Leibrente. Ich finde es gerechter.
Ja.
Mhm.
Das ist ja personalisiert.
Wie gesagt, es ist personalisiert, das ist ein sehr spezielles Thema. Aber du hast ja gesagt, also wenn man jetzt privat vorsorgt und so weiter, dann gibt es verschiedene Varianten.
Wenn euch das in dem aktuellen System hilft es ja okay.
Aber das aktuelle System, da hast du recht. Also das aktuelle
System wird halt immer wichtiger, dass wir möglichst auch viele Menschen haben, die diese neuen Erkenntnisse auch aus der finanziellen Bildung, dafür stehe ich auch, als mein Job, ne, als Finanzberater, dass da immer mehr Menschen sich auch auskennen in dem Bereich und sich da weiterbilden und sich schon frühzeitig überlegen, wie sie in diesem System dann auch überleben möchten. Vielleicht geht es nicht bei jedem ums Überleben, aber um halt dann richtig zu leben, eventuell auch Wohlstand für Nachfolgegenerationen zu schaffen, damit die auch eine bessere Basis haben als man selbst. Das kann ja durchaus für den einen oder anderen Motivation sein. Ja. Auch für Nachfolgegenerationen eben Wohlstand zu schaffen, dass die nicht bei Null starten, sondern eben schon woanders anfangen können. Und durch mehr Bildung, durch mehr Wohlstand sollte es eigentlich auch dazu führen, also dieses Bildungsniveau auf dem Bereich gerecht verteilt ist, dass Menschen sich da auch klug vorher informieren, was sie für Möglichkeiten haben, in dem Bereich zu machen, das Ganze auch zunutze machen. Leider fällt halt da immer diese uninformierte Masse ab. Die ist halt sehr groß, ne, im Verhältnis noch, glaube ich. Das ist das Problem.
Auch aus meiner Warte haben wir echt oft das Problem, dass es so eine uninformierte Masse gibt, die zur Arbeit geht, die unser Wirtschaftssystem nicht richtig versteht und die alle. Meine Bildung geht da ein bisschen in eine andere Richtung. Ich bin ganz bei dir, wir brauchen mehr Bildung. Wenn mehr Menschen verstehen, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, dann würden die auch zum Beispiel in Gewerkschaften eintreten, sich gegen dieses Wirtschaftssystem einsetzen und all dies. Und am Ende mehr Wohlstand für die nachfolgenden Generationen schaffen. Ich habe bei dir so einen dynastischen Ton rausgeholt, dass die Eltern das für die Kinder machen sollen. Ich sehe das gesamtgesellschaftlich. Ja. Wir müssen unseren Wohlstand den Kapitalisten wieder abnehmen und darauf eine bessere Welt bauen.
Dynastien.
Also das war die falsche.
Das wäre jetzt übertrieben. Ne? Also meine Blutlinie wieder
die beginnt
aufheben
ja lassen.
Die beginnt erst, mein Junge. Früchte Lenden.
Beginnt ja gerade.
Ja, ich will nicht wieder.
30 Jahre.
Buddenbrooks.
Ich will aber wieder sagen, 30 Jahre in die Zukunft denken.
Kennt ihr das mit Thomas Mann?
Extrem viele
in der Regel, es gibt da wirklich Statistiken, die sagen, Wohlstand bis auf drei, vier Generationen ist der Wohlstand dann wieder weg in der Regel, weil irgendeine Nachfolgegeneration ist dann verkackt. Es schaffen nur ganz wenige Familiendynastien dann auch wirklich weiterzuführen. Es hält meistens nur ein Jahrhundert oder so an. Und
es gibt auch von unten die Statistik, dass man bis zu 6 Generationen braucht, um sich aus einer beschissenen Lage als Familie hochzuarbeiten.
Das ist heftig. Ja. Oder wenn du dann nach Indien schaust, ne, mit dem Kastenprinzip dort, ne, die Unberührbaren, da hast du ja dann noch viel, viel, viel weniger Chancen. Also in Deutschland
in Indien ist es, glaube ich, noch viel stärker gesellschaftlich institutionalisiert und auch religiös begründet. Mhm. Das ist nochmal eine bisschen andere Kategorie als einfach die. Ja, der Unterschied zwischen Kapitalist und Arbeiterin.
Ja. Wir reden jetzt eh schon, wir sind zwar jetzt keine Richies, aber wir reden eh schon euch aus dem Elfenbeinturm. Ne?
Wir sind schon Mittelstand und zwar ernsthaft und nicht viel mehr.
Global sind wir, können wir dann 1%.
Ja, aber global gibt es auch keine Rente, das lohnt sich die Diskussion nicht.
Nein, aber ich wollte nur sagen, 30 Jahre in die Zukunft schauen, ganz viele Variablen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben.
Ja, am Ende ist es
Klimawandel, ich bringe es jetzt nochmal so am Ende, weil...
Gut, dass du es sagst.
Weil das ist nämlich ein extrem wichtiges Thema.
Ich wollte nämlich gerade auch nochmal rekurrieren auf meinen Punkt, alles, was wir verbrauchen wollen, müssen wir erwirtschaften.
Ja.
Und es kann gut sein, dass wir wegen dem Klimawandel in 30 Jahren, wenn wir drei in Rente gehen wollen, einfach gar nicht mehr so viel erwirtschaften können, um eine gescheite und auskömmliches Leben zu haben.
Ja.
Und da hilft uns dann auch das beste Rentensystem, das uns mit Geld zuscheißt, nichts.
Ja, und das ist da ist, wird dann wahrscheinlich der Fokus irgendwie nicht gut gesetzt.
Oder auch Trump, ne? Der crasht jetzt alle Kapitalmärkte. Schade.
Ja, da muss schon mehr passieren.
Es gibt verschiedene Variablen.
Genau, da würde ich nochmal drauf eingehen. Ne? Also nur weil jetzt
und dann bist du in Rente. Die nächste Variable ist, du bist dann tot.
Ja, klar. Die Variablen gibt es immer. Aber deswegen ist ja auch wichtig.
Das kann ja morgen auch passieren.
Also Hinterbliebene. Ne? Das hast du ja auch. Du kriegst ja auch eine Waisenrente, wenn dann, also als Kind, mein Vater habe ich auch erhalten, Halbwaisenrente, nachdem mein Dad gestorben ist. Das sind ja, also das gibt es ja, Hinterbliebenen-Schutz gibt es ja. Ja. Wenn du stirbst, ja, ist schade für dich, aber wenn du Hinterbliebene hast,
wenn ich auch noch eine Versicherung abgeschlossen habe.
Muss keine Versicherung sein. Das macht ja der Staat.
Hat mich überrascht,
macht der Staat ja auch.
Was sagen,
hält ja auch nicht alles
vom Renditestandpunkt ist da nicht alles verloren.
Kannst es noch zumindest ein bisschen übertragen, ja, je nachdem, was es da so gibt. Aber viel wichtiger.
Ich denke jetzt auch nicht an mich.
Was du auf den Punkt, den du eingehst. Ja, wir haben jetzt eine Phase, wo zum Beispiel der US-amerikanische Markt, ja, gemessen an den 500 wertvollsten Unternehmen der USA, um bis zu 20% mal kurz abgesackt ist und jetzt inzwischen so bei minus 10% zum Höchststand vor 2-3 Monaten stand. Das war ziemlich extrem, also innerhalb von ein paar Tagen runtergerauscht.
Aber das glaube ich, langfristig hat das auf keine kapitalgedeckte Rente.
Genau. Das hat kaum Einfluss.
Nur Leute nutzen das doch, um einzusteigen wieder.
Timingmäßig.
Kapitalgedeckte Rente macht ja kein Market-Timing.
Ja, genau, gar nicht. Das ist ja über Jahrzehnte, das spielt so eine Schwankung, genauso wie die Finanzkrise, die war noch viel heftiger, 2008 bis 2007 bis 2009. Bis 2010 hat es gedauert, also 4-5 Jahre, bis der Stand wieder erreicht war. Dotcom-Blase, dann 9-11 war auch so eine Phase.
2000.
Corona war mal richtig krass, ging es auch nochmal 30% runter und dann wieder hoch. Das gibt es immer wieder, ja, am Gesamt. Kapitalmarkt weltweit sogar.
Guck dir mal Gold gerade an. Das rauscht in die Höhe.
Ja.
In Zeiten von Unsicherheit halt immer, aber Gold ist halt
aber
auch
insgesamt, wenn du es auf insgesamt
Gold auch, guckst, dann Gold ist Spekulation, weil es komplett entkoppelt ist von dem realen
Wert. Gold brauchst du halt für nichts. Das ist auf manchen Elektroniksachen drauf und das
komplett
ist
entkoppelt.
Das ist kein Rohstoff.
Das ist
nur geil, weil es glänzt.
Richtig.
Ich muss mir nicht sagen, was Gold ist.
Große Warnung an alle Zuhörerinnen, nicht bei Edelmetalle Kettner kaufen, die scammen euch nur.
Wie heißt die?
Edelmetalle Kettner, das ist so ein Goldhandel. Degussa ist, glaube ich, nicht so schlimm. Aber Kettner ist auch richtig tief in der Verschwörungsblase drin. Und der finanziert auch Leute, die alle paar Tage so ein... der hat ja auch diese ganzen Blackout, hier Stromausfall im Winter-Videos hat er alle, da steckt er alles mit drin und so.
Ja. Da kommen wir jetzt in eine andere Richtung rein. Ich würde sagen, ich fand es sehr angenehm. Also mein persönliches Fazit ist, dass mein Rechner leer ist.
Dass du froh bist, dass das Thema vorbei ist.
Nein, dass ich...
Du kommst auch mit Luft und Liebe zurecht.
Dass ich, wenn ich wieder mehr Geld habe, ich ziehe mehr auf die betriebliche Altersvorsorge eigentlich ab. Muss ich zugeben, die finde ich gar nicht so schlecht. Finde ich nicht verkehrt. Und was eben irgendwelche, also wenn du, ich weiß nicht, wie das ist bei kapitalgedeckter Altersvorsorge, da weißt du nicht, in was investiert wird, oder? Da hast du dann vielleicht, wenn du es nicht privat machst, hast du nicht so viel Einfluss, wohin die investiert werden. Ja. Dann sind wir investiert in Atomwaffen oder was.
Ja. Also extrem. Also das wäre dann eher was,
also soweit ich weiß, sind Atomwaffen jetzt nicht
in Aktiengesellschaften. Deutsche Aktienrente.
Ja,
also dass man sozusagen an der deutschen Industrie angeschlossen ist. Und da wäre dann...
Genau, das wiederum ist... Das wiederum untergräbt dann den Punkt, den wir vorher hatten.
Ja,
wenn nur in deutsche Werte investieren, beuten wir ja nur deutsche Arbeiter für die Rente aus.
Grunde genommen schon.
Also innerhalb dieser Finanzmarktlogik macht es schon Sinn, weltweit zu investieren.
Also wer kontrolliert, dass das wirklich gute, nachhaltige Unternehmen sind? Da ist immer sehr viel... Das ist sehr schwierig.
Ja, ja. Oder einfach schon Schule verkürzen und mit 12 anfangen zu arbeiten.
Ab 12 mehr Lehre.
Aber dann will ich aber auch mit 60 in Rente, mein Junge.
Nee, bis 70 dann. Mindestens.
69.
Aber ich kann auch 20 Jahre studieren.
Ja gut, das ändert sich. Dann ändert sich ja nichts für dich.
Ja. Okay, habt ihr noch irgendwas?
Das ist eine Punktlandung.
Noch nicht. Jetzt nicht
jetzt.
Mehr.
Okay. Dann machen wir den Sack.
Wir sind jetzt aktuell nur noch eine, wir sind aktuell in der Startphase. Wir haben noch eine lange Flugphase und wir sollten aber trotzdem schon im Vorfeld auch auf die Landung achten.
Ja, ja, und heute. Also,
jeder gute Pilot weiß vorher, was für ungefähr. Oder Pilotin. Er weiß nicht 100. Pilotin, sorry, dass ich nicht
gender. Wir sind da strenger.
Ja. Dass da insgesamt.
Ich schreibe niemandem vor zu gendern, du darfst Pilot sein.
Nein,
ich
hab
noch nie.
Ich
hatte noch nie eine Pilotin, glaube ich, tatsächlich.
Ja, das weißt du, wie oft hast du Piloten gehört, Pilotinnen?
Die reden doch immer. Der Captain sagt immer.
Alter, versteht man aber nichts. Also ich verstehe nie was.
Nee, aber das ist immer eine männliche Stimme, immerhin.
Da gibt es ganz lustig, von Bulli Herbig und wie war das? Bulli Parade, da gibt es echt eine lustige.
Also wollen wir jetzt den Sack zumachen kurz?
Wir landen jetzt.
Kleines Schmankerl.
Machen eine Notlandung.
Im nächsten Podcast, da werden wir höchstwahrscheinlich über Wehrdienst und Zivildienst sprechen.
Ich würde lieber über Bären sprechen.
Und über Bären, die deinen Magen heimsuchen. Ja. Okay. Vielen Dank auch.
Okay.
Ja, ich wünsche euch was.
War schön hier zu sein.
Wundervoll.
Ciao.
Ciao, ciao.